Unterwegs. Menschen und Geschichten in Kirchheim, Heimstetten und Hausen.
Grüß euch miteinander, herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge, zu der ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen habe heute. Unterwegs heißt unser Podcast, das heißt, ich bin unterwegs bei uns im Ort und sitze jetzt aktuell in der Küche von Professor Dr. Gerhard Hausladen, mit dem ich den ersten Podcast im Mahavui zu Menschen und Geschichten in Kirchheim, Heimstetten und Hausen, weil ich glaube, dass er dazu ganz viel sagen kann. Denn ich hoffe, Gerhard, du verzeihst mir's, du bist ein Urgestein schon fast in unserem Ort und kannst relativ viel verzeihen, zumindest über die letzten paar 70 Jahre, sage ich jetzt einmal, was unseren Ort betrifft. Schön, dass du Zeit nimmst. Grüß dich.
Grüß dich, Kathi.
Wir sind jetzt hier in Hausen. Bist du in Hausen geboren, Gerhard?
Ja, geboren bin ich in München in der Klinik, aber ich bin seit Geburt da. Aufgewachsen, mehrmals umgezogen in Hausen, von Hausen 4 nach Hausen 5 und dann nach Hausen 20 und dann nach Hausen 22 und jetzt wohne ich in Hausen 19. Das hängt aber nicht mit dauernden Umzügen zu tun, sondern zwischendurch hat man dann die Hausnummern geändert, weil früher war es so, dass die Häuser in der Reihenfolge, in der es gebaut worden sind, auch eine neue Nummer bekommen haben. Und irgendwann hat man gemeint, man muss das Ganze ordnen und dann hat man es, so wie heute halt das üblich ist, vom Ortsbeginn bis zum Ortsende hat man das dann links und rechts durchnummeriert.
Das heißt, du sprichst das an, es hat sich ja einiges da in unserem Ort, wie du auf die Welt gekommen bist, da hat die Einwohnerzahl in Hausen, aber auch in Kirchheim und Heimstetten ja noch ganz anders ausgeschaut.
Ja, in Hausen waren es eigentlich nur Bauernhöfe, das waren 6 Bauernhöfe und sonst hat es nichts gegeben. Und dann nach dem Krieg, als dann die Flüchtlinge gekommen sind, die ja bei den Bauern einquartiert waren oder einquartiert worden sind, die sind nicht immer sehr freundlich aufgenommen worden, das kann man sich vorstellen, weil einfach dann ging es schon sehr eng zu. Aber so war halt das. Und dann haben die aber, das waren ja sehr fleißige Leute, also zumindest in unserem Ort, und die haben dann relativ schnell angefangen und geschaut, dass sie irgendwo ein Stück Land gekriegt haben. Und dann haben sie sich selber was gebaut. Und das waren dann so die ersten Siedler, die also nicht mehr in der Landwirtschaft tätig waren, im Ort. Mhm.
Der Ort hat sich ja mittlerweile ausgeweitet. Also wenn man jetzt die ganze Gemeinde anschaut, auf ca. 13.500 Einwohner. Wie hast du selber im Laufe deines Lebens diese Entwicklung wahrgenommen? Du warst selber lange Zeit im Gemeinderat von 78 bis 96, hast also auch mitgestalten können, aber du hast es ja auch als Bürger erlebt, wie es sich weiterentwickelt, wie zur Größte gekommen sind, wie man bei uns sagt, wie ein neuer Wohnraum entstanden ist. Das ist ja rasant aufwärts gegangen, gerade Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Wie hast du das selber wahrgenommen?
Naja, die Grundzüge der Entwicklung, die sind ja nicht während meiner aktiven Gemeinderatstätigkeit gelegt worden, sondern schon deutlich vorher. Nämlich so ja, in die Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, dort. Man muss sich das so vorstellen, es hat eine Menge kleine Bauern noch gegeben, die so ja, gewusst haben, lang können sie nicht mehr überleben, weil der Hof zu klar war. Und das sind halt dann, ist man auch auf die Idee gekommen, natürlich war von München her ein gewisser Druck da, dass man gesagt hat, ja, München hat ja die immer mehr, auch durch die Industrialisierung, immer mehr Leute angezogen. Und dann kam da dieser Druck und den hat man natürlich in so einer Gemeinde schon aufgenommen, dadurch, dass man gesagt hat, naja, jetzt weisen wir einfach einmal Bauland aus oder stellen einen sogenannten Flächennutzungsplan auf, aus dem sie dann Bebauungspläne entwickeln. Und damit war eigentlich die Entwicklung der Gemeinde festgelegt und das hat sich abgespielt, wie gesagt, in den 60er Jahren.
Du hast die bauliche Veränderung angesprochen, aber weil du ja auch gesagt hast, der Druck kam auch von München raus, der kam ja nicht nur baulich, sondern der kam ja vor allem menschlich. Es gab ja, ja, einfach wahnsinnig viel Bedarf, dass Bürgerinnen und Bürger einen Wohnraum finden, weil sie hier in der Region Arbeit gefunden
ähnlich,
haben.
Ähnlich wie die Situation heute, dass man meint, so eine Region wie München, die muss unbedingt Wohnungen bauen, um die Preise für Wohnraum, um das alles bezahlbar zu machen, Mieten bezahlbar zu machen und auch einen Erwerb von Wohnungen oder Häusern oder auch Grundstücken bezahlbar zu machen. Ich glaube, das ist ein Trugschluss. Das wird man damit nicht schaffen, sondern man wird es auf ganz andere Weise schaffen. Man wird den Versuch machen müssen, dass man einfach Industrien nicht mehr hier in diesem Raum, der sowieso unheimlich gefragt ist, ansiedelt, sondern dass man auch Industrien in schwächeren, wirtschaftlich schwächeren Regionen ansiedelt, um diesen Druck, dass man damit auch Wohnraum, Industrie zieht natürlich, und Gewerbe zieht immer Wohnungen nach sich oder die Wohnungsnachfrage nach sich, und das, glaube ich, kann man nur dadurch entzerren, nicht, dass man dort, wo sowieso alle hinwollen, noch mehr Wohnungen baut, weil die Leute hinwollen, weil sie dort da Arbeit finden, weil es natürlich auch schön ist, weil Freizeitangebote da sind, sondern dass man entzerrt das und versucht, Industrien auch dahin zu lenken, wo einfach schwächere Gebiete da sind.
Ich komme jetzt mal zu einem kleinen anderen Thema. Du hast es aber gerade auch schon angeschnitten. Du bist ja in Hausen aufgewachsen. Du bist aus einem Bauernhof raus, aus der Landwirtschaft raus. Und dein Herz schlägt ein Stück weit auch für die Landwirtschaft. Das merkt man immer wieder in Gesprächen mit dir. Und das merkt man auch, wenn du so vom Moos schwärmst. Du hast aber auf der anderen Seite einen anderen Beruf ergriffen. Was hat dich daran gereizt als junger Mensch? Warum bist du die Richtung gegangen?
Das ist eigentlich relativ einfach. Wir waren zwei Geschwister, also ich habe einen Bruder, der ist älter als ich, und das war bei uns so ein ungeschriebenes Gesetz, dass einer den Hof kriegt und der andere lernt halt irgendwas. Und so hat mein Bruder den Hof übernommen und ich habe halt was gelernt. Und so, also man hat da nicht lange nachdenken brauchen drüber, das war einfach so.
Und was genau hast du dann gelernt? Wie hast du angefangen?
Ja, ich bin damals, das habe ich eigentlich im Nachhinein einem Lehrer in Kirchheim zu verdanken, der dann gesagt hat, in der vierten Klasse zu meinem Vater, also er soll den Buben da auf ein Gymnasium schicken. Damals hat es ja nicht Gymnasium geheißen, sondern das war Oberrealschule nach München. Und es hat ja in der ganzen Region hat's ja keine weiterführende Schule gegeben. Und da bin ich halt dann mit dem Bus in die Stadt gefahren und bin da auf die Luitpold-Oberrealschule gegangen. Und habe am Anfang ziemliche Schwierigkeiten gehabt, weil die Stadt war schon fremd für mich. Ich habe also alle Leute gegrüßt, die mir da auf der Straße begegnet sind.
So wie man das halt macht, wie man das halt gelernt hat daheim, oder?
Und habe mich dann gewundert, dass die nichts gesagt haben. Und also dann ist mir schon das klar geworden, dass das da nicht üblich ist, dass man sie begrüßt. Und dann hat es zu meiner Zeit damals noch eine Aufnahmeprüfung gegeben und dann anschließend noch eine Probezeit, ein Vierteljahr Probezeit im Gymnasium. Und ich hätte die Probezeit nicht bestanden, wenn ich nicht so. Wiederum, es hängt halt sehr viel von Menschen ab und von Lehrern. Ich habe in der ersten Mathe-Schulaufgabe einen Sechser geschrieben. Das war in der Probezeit und damit wäre die Probezeit für mich vorbei gewesen, wenn nicht die Lehrerin gemerkt hätte, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und ich dann tatsächlich diese Probe nochmal schreiben habe dürfen. Und Mathe war ja nie ein Problem für mich, sondern im Gegenteil, hat ja immer die ganzen naturwissenschaftlichen Fächer haben sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe das wiederholen dürfen, habe dann einen Einser gehabt, glaube ich, sogar in der Wiederholung. Und damit war eigentlich so die Zeit am Gymnasium, die war dann, war frei. Und damit habe ich halt dann das Abitur gemacht. Und nachher habe ich dann, man weiß ja auch nicht so genau, was man machen soll. Man kennt sich auch nicht so aus, was erwartet einem denn in so einem Beruf. Und dann habe ich mir gedacht, naja, Naturwissenschaft. Und dann habe ich Maschinenbau studiert. Und habe dann mein Maschinenbaustudium abgeschlossen. Ja, und dann hat sich halt so Verschiedenes in meinem Leben halt so entwickelt.
Manches kommt ja auch von ganz selber so im Leben.
Manches kommt, oder sogar das meiste, behaupte ich, kommt von ganz selber. Hängt von sehr vielen Zufälligkeiten ab. Von Menschen, denen man begegnet. Natürlich kann man nicht sagen, man kann sich selber ganz raushalten. Man muss selber schon ein bisschen was, zumindest im Rahmen der Möglichkeiten, die man hat, beitragen. Aber alles andere oder vieles von dem, das ist nicht selbstbestimmbar, sondern das wird einfach, ja, das ist dieser Zufall, der dann einfach bestimmte Dinge bewirkt oder bedingt.
Gibt es einen Menschen, der dir jetzt einfällt, wo du sagst, der ist da genau an irgendeinem Wendepunkt, sage ich jetzt einmal, ganz besonders im Gedächtnis blieb oder der dich vielleicht bis heute begleitet?
Ja, ich glaube, mein Vater hat schon eine wichtige Rolle gespielt in meinem Leben und der hat immer nur gesagt, oder der hat damals schon erkannt, dass das vielleicht der richtige Weg ist, wenn ich da auf eine weiterführende Schule gehe. Und der hat immer gesagt, was man lernt, das kann einem nehmen. Und das hat natürlich schon auch bei mir was bewirkt. Das war mir so, als er es gesagt hat, nicht so klar, aber im Laufe der Zeit ist mir das dann immer klarer geworden, was das eigentlich heißt, dass der das tatsächlich keiner mehr nehmen kann. Irgendwas, was du hast, der Geld oder sonst, kann da jemand nehmen, aber das, was du gelernt hast, kann da eigentlich keiner mehr nehmen.
War das auch ein bisschen der Antrieb, das, was du gelernt hast, dann dich damit selbstständig zu machen? Weil du hättest ja sagen können, ich bleibe in irgendeinem Betrieb, mache da meine Arbeit und gehe wieder heim, aber du hast das Ingenieurbüro aufgebaut.
Ja,
was war da so der Hintergedanke?
Ja, aber ich war vorher noch in der Industrie tätig, das war eine unheimlich lehrreiche Zeit. Nach dem Studium war ich ein paar Jahre auch noch als Assistent an der TU, aber dann die lehrreichste Zeit war die Industrietätigkeit, weil da ist man so richtig so richtig gefordert worden, weil ich war da in einem mittelständischen Unternehmen und verantwortlich für mehrere Betriebe. Das Unternehmen hat 800 Mitarbeiter gehabt in Deutschland und Österreich und ich war da für Produktion und für Entwicklung zuständig. Das war im technischen Bereich und da hat man plötzlich gemerkt, dass die Dinge, die man produziert, dass die auch verkauft werden müssen, weil sonst kann man nicht überleben. Also diese Gratwanderung zwischen dem, was technisch machbar ist, aber auch noch wirtschaftlich verkauft werden kann, das hat man da unmittelbar mitbekommen und das war wirklich eine unheimlich spannende, keine einfache, aber sehr spannende und lehrreiche Zeit für mich. Und dann irgendwann, das war dann mein zweiter Versuch, ich habe schon mal einen Versuch gemacht gehabt, vorher, der aber gescheitert ist, das hätte ich mit einem Partner gemacht, mich selbstständig zu machen. Aber das ist dann im letzten Moment ist der abgesprungen und dann habe ich es doch nicht gemacht. Aber dann habe ich nochmals den versucht, da war ich dann schon 40 oder 39 und dann habe ich gesagt, ja, jetzt wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es nicht mehr. Und dann habe ich in der Industrie aufgehört und mit der Erfahrung, die ich gehabt habe, habe ich einfach dann habe ich mich dann selbstständig gemacht und habe mein Ingenieurbüro gegründet.
Ja, das Büro ist Stück für Stück dann gewachsen zu dem, was es jetzt heute ja ist. Du hast aber als zweites, weiß nicht, ob es ein Standbein war, aber du bist an die Uni gekommen oder bist von der Uni nie ganz weggekommen, bist zu Lehrtätigkeiten gekommen. Was ist das Reizvolle daran für dich gewesen?
Ja, das war 1986, habe ich das Büro gegründet und habe mich damals sehr viel mit zukunftsfähigen Bauen mit Energie, mit energiesparenden Häusern. Das war damals ein völliges Neuland. Das war der allererste Anfang von Sonnenkollektoren, von Sonnenenergienutzung, von Photovoltaik, von all diesen Dingen, wo kein Mensch gewusst hat, wo geht das hin. Und da habe ich mich ziemlich intensiv damit beschäftigt. Und das hat mir dann im Büro sehr geholfen, aber auch dazu geführt, dass ich 1992 einen Ruf an die Uni nach Kassel bekommen habe, auf den Lehrstuhl für technische Gebäudeausrüstung. Und das macht man natürlich, das ist ja ein Glücksfall, wenn einem sowas passiert. Und das habe ich natürlich gern gemacht. Ich habe das Büro weiter betrieben, habe ich auch meinen Lebensmittelpunkt da in Kirchheim weiter gehabt oder in München. Und bin da jede Woche 2 bis 3 Tage nach Kassel raufgefahren und dann wieder zurück. Und habe natürlich dort dann neben der Lehre auch die Möglichkeit gehabt zu forschen und mit entsprechenden Mitarbeitern. Und diese Verbindung zwischen der praktischen Umsetzung im Büro und zwischen dem, dass man frei ist, auch bestimmte Dinge sich genauer anzuschauen und zu forschen, das war natürlich eine ideale Kombination.
Und wie ist dann der Weg weitergegangen von Kassel nach München? Du warst ja zum Schluss in München an der LMU.
An der TU, Verzeihung. Ja, ich bin halt 9 Jahre war ich in Kassel und habe dort auch ein Zentrum für umweltgerechtes Bauen aufgebaut, auch mit einem entsprechenden Bau am Unigelände. Das ist unterstützt worden vom hessischen Umwelt- und Wirtschaftsministerium. Und habe dann 2001 einen Ruf an die TU nach München bekommen. Und ja, besser jetzt kann ich jetzt natürlich nicht gehen können. Bin ich wieder zurückgekommen nach München und habe mir die ganze Pendelei, die aber auch was gehabt hat. Also wenn man da jede Woche so 3,5 Stunden im Zug gesessen ist für die Hinfahrt und dann wieder 3,5 Stunden für die Rückfahrt, da hat man viel Zeit gehabt, um nicht bloß um zu arbeiten, sondern auch um nachzudenken, um aus dem Fenster rauszuschauen, um zu sehen, wie schön eigentlich das Leben ist und wie man da so unterwegs ist. Und das ist dann hernach natürlich weggefallen, aber dafür war ich wieder da und das hat ja manches dann etwas vereinfacht, sage ich mal.
Du hast gerade gesagt, wie schön eigentlich das Leben ist. Das hast du dir, so nimm's ich persönlich wahr, hier in Kirchheim, speziell in Hausen, dann ja auch direkt aufgebaut. Ich vermute, das war auch nach deiner Zeit in Kassel. Du hast angefangen, dass du selber auch Felder bewirtschaftest mit Freunden zusammen.
Nein, ich bin aus der Landwirtschaft gekommen und das hat mich eigentlich nie ganz losgelassen. Und dann habe ich mich auch sehr interessiert für all die Maschinen und für all die Traktoren. Und so habe ich dann angefangen, mit all den Gerätschaften wieder so ein Stück Land, das ich gepachtet habe, gleich hinter Halbhausen draußen, das zu bewirtschaften. Und dazu kam, dass man natürlich immer schon daheim, also das heißt, zusammen mit meiner Frau haben wir immer Pferde gehabt, 2 bis 3 Pferde. Und da habe ich natürlich mit diesen Maschinen auch das Heu selber gemacht, das wir gebraucht haben, zum Verfuttern fürs ganze Jahr. Und dazu habe ich eine Presse gebraucht, dazu habe ich einen Wagen gebraucht. Und so hat sich das Ganze entwickelt und dann habe ich das ein bisschen erweitert und dann haben wir noch Kartoffeln gebaut und Gemüse. Und jetzt habe ich noch hinterm Stausee, ich habe es vorher schon erwähnt, hinterm Stausee das Glück gehabt, eine Wiese oder ein Stück Land zu kaufen mit einem Stadel drauf. Und jetzt mache ich dort habe ich schon gepflanzt Obstbäume, also so eine Streuobstwiese in einem Teilbereich, das sind so knappe 1,5 Hektar. Und da habe ich in einem Teilbereich habe ich Streuobstwiese und den anderen Teil lege ich jetzt an als Blühwiese, damit die Tiere, die Vögel, die Bienen und alles, was halt zur Natur gehört, damit die auch eine gute Lebensgrundlage haben.
Ich muss das jetzt kurz beschreiben, weil beim Podcast, da sieht man die Leute ja nicht. Aber der Gerhard, wenn da zum Erzählen anfängt, dann fangen die Augen so das Strahlen an. Gerhard, was ist die Landwirtschaft für dich? Ist es nur deine Freizeit? Gut, mittlerweile bist du ja pensioniert, aber ist es nur deine Freizeit, dein Hobby? Hast du einen Ausgleich gesucht, der halt auch mit deinen Wurzeln zu tun hat? Oder was bedeutet die Landwirtschaft und sie ein Stück weit selber betreiben zu können, zumindest für das, was ihr braucht und du haben willst oder anbauen willst? Was ist das für dich? Was bedeutet das?
Also ich habe vielleicht das Glück gehabt in meinem Leben, dass ich niemals irgendwo einen großen Unterschied gemacht habe zwischen Arbeit, Freizeit, Erholung oder sonstigen Dingen. Das war für mich einfach Leben. Und das Leben hat unterschiedliche Bereiche gehabt. Aber es war nicht, die Arbeit war für mich nie eine Belastung. Und so war, so hat sich einfach das eine, man war vielleicht mit der Arbeit nicht so hundertprozentig ausgelastet, wobei man das auch hätte sein können, aber ich habe einfach das andere auch gern gemacht. Und so habe ich immer versucht, einen guten Kompromiss zu finden zwischen dem, was man jetzt so als Broterwerb bezeichnet, wo man auch sein Geld damit verdient, um eine Familie ernähren zu können, und zwischen dem, was darüber hinaus einfach schön war oder mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und das habe ich geschafft, das zu finden. Und da gehört jetzt die Landwirtschaft dazu, da gehört aber auch die Musik dazu. Ich bin oft gefragt worden, wie ich das mache, dass ich auch für die Musik immer noch Zeit habe. Es gibt eigentlich darauf eine ganz einfache Antwort. Was einem wichtig ist im Leben, für das hat man Zeit. Oder für das nimmt man sich Zeit. Und das ist auch wichtig. Wenn man so weit ist, dass man für die Menschen, für die man so Verantwortung übernommen hat, dass die nicht leiden darunter, dass die nicht einen Mangel haben oder eine Not haben. Wenn man so viel hat oder so viel verdient in einem Beruf, ganz gleich wie der ausschaut, dass man sagt, die kann ich jetzt versorgen oder die sind versorgt, dann ist doch alles andere, ist doch eine unheimliche Freiheit, die man hat, Dinge machen zu können, die einem frei machen und wo man einfach auch eine gewisse Erfüllung findet, auch über das hinaus, was man so normal in der Arbeit macht. Ich habe auch in meinem Büro nie den Anspruch gehabt, dass ich gesagt habe, wir müssen wachsen und ich muss noch mehr Geld verdienen oder noch mehr um dann. Es gibt da so einen Spruch von einem Fischer, der vor seinem Haus gesessen war, und dann hat er so über den See drüber geschaut und dann hat noch einer gefragt, ja, hat er gesagt, arbeitest du gar nichts? Und dann hat er gesagt, ja, wieso soll ich jetzt arbeiten? Ja, hat er gesagt, dann kannst du noch mehr Fisch fangen und dann kannst du deinen Laden noch vergrößern. Ja, hat er gesagt, und wenn ich jetzt das tat, was könnte ich dann? Ja, hat er gesagt, dann kannst auf der Bank vor deinem Haus sitzen. Ja, hat er gesagt, siehst, genau. Das kann ich jetzt auch schon, hat er gesagt. Und dazu brauche ich nicht mich abrackern bis zum allerletzten, sondern das reicht mir, was ich jetzt so habe. Und ich glaube, das ist auch so eine Lebensphilosophie, die man hat oder auch nicht hat. Was einem wichtig ist im Leben und was einem wertvoll ist und was anstreben oder was erstrebenswert ist, und mit was man sich auch zufrieden gibt.
Die Frage ist natürlich, was ist erstrebenswert? Wer legt fest, ja, was erstrebenswert ist? Wer gibt einem das vor? Gibt es einem überhaupt jemand vor?
Ja, man muss sich selber vorgeben, denn die Gesellschaft gibt es nicht vor. Die Gesellschaft, das ist die Gefahr, wenn man sich nur an dem orientiert, was so die gesellschaftlichen Normen sind, dass man dann in so ein Fahrwasser kommt, dass man sagt, naja, Wachstum ist alles und größer werden, das ist auch alles, muss man aufpassen, dass man selber noch sich gewisse Dinge, wie man lebt und wie man leben möchte, dass man sie die erhält und auch entsprechend danach lebt. Also dann nur nach gesellschaftlichen Normen zu gehen, halte ich für sehr gefährlich.
Die heutige Zeit ist allerdings da in dem Bereich ein bisschen schwierig. Es wird einem ja so wahnsinnig viel gezeigt, wie das Leben ausschauen kann. Es wird einem so viel suggeriert, gerade auch durch die Medien. Was darfst du die jungen Menschen von heute nicht geben, um vielleicht dahin zu kommen, dass man sagt, ich mache das, was mir wichtig ist. Und das, was nicht wichtig ist, das lasse ich aber auch bleiben.
Ich habe immer meinen Studenten in den 25 Jahren, in denen ich ja auch in der Lehre tätig war, gesagt, sie sollten versuchen, in ihrem Leben das zu machen, was ihnen Spaß macht. Denn nur das, was einem Spaß macht, mit dem, glaube ich, kann man auch erfolgreich werden. Was man auch immer unter erfolgreich versteht. Erfolg kann sich finanziell auswirken. Das kann sich aber auch auswirken. Erfolgreich ist auch einer, der mit dem, was er macht, der Zufriedenheit erlangt. Und ich habe immer gesagt, sie sollen das machen, was ihnen Spaß macht. Und nicht das, wo sie meinen, dass sie vielleicht dann etwas erreichen in dieser Gesellschaft mit Geld oder erreichen könnten, weil sie viel Geld haben oder weil sie viel Geld verdienen können oder viel Geld machen können. Das macht sie sicher nicht oder das macht sie wahrscheinlich nicht glücklich. Und so habe ich es einfach auch gehalten, dass ich nicht versucht habe, jetzt das da Dinge zu machen, wo ich gesagt hätte, jetzt könnt ihr nur ein paar Mark oder ein paar Euro da mehr zusammenkriegen und dann könnt ihr vielleicht das noch machen und das noch machen, wo ich gar nicht weiß, ob mich das glücklich gemacht hätte, sondern ich habe gesagt, naja, es reicht mir. Natürlich ist immer die Gefahr, dass man muss aufpassen, ein gewisses Wachstum, ganz gleich was man macht oder Vergrößerung oder sowas, wie man es immer nennt, ist vielleicht auch wichtig in dem einen oder anderen Bereich. Zu mir hat einmal ein Bräu gesagt, ein Bräu, der nicht mehr baut, bald nicht mehr braut. Und da ist auch etwas dran. Also das heißt, er hat sich nicht darauf konzentrieren können, dass er jetzt gesagt hat, jetzt habe ich meine kleine Dorfbrauerei und mein Wirtshaus, wo ich das Bier ausschenke, sondern wenn ich überleben möchte, dann muss ich vielleicht daran denken, wie kann ich das zumindest in einem Maß vergrößern und erweitern, das, sag ich mal, sozialverträglich, menschliches. Deshalb braucht er keine Großbrauerei bauen, aber ein bisschen was muss einer schon tun. Er kann nicht bloß auf dem Stand bleiben, den er gerade momentan erreicht hat.
Naja, weil das Leben, denke ich, auch eine lebenslange Entwicklung ist. Natürlich. Nicht nur in Bezug auf ein Unternehmen, sondern eigentlich auch in Bezug auf die Menschen selber.
Genau so ist.
Hast du das versucht, deine Studenten auch mitzugeben? Kann man das in dem Alter schon mitgeben?
Ich hab eigentlich nie versucht, den Studenten etwas beizubringen, was sie in Büchern lesen können. Weil da habe ich gesagt, da ist meine Zeit zu schade dafür. Sondern ich habe denen immer versucht, aus darüber hinaus Erfahrungen, die ich gemacht habe in meinem Leben, darüber denen was zu erzählen. Ich habe auch unheimlich viel Geschichten immer erzählt, weil aus dem Leben raus, die sich so ergeben haben, ganz unterschiedliche Dinge, die mit der fachlichen Ausbildung über die 25 Jahre habe ich immer Architekten ausgebildet, habe da nie irgendwo versucht, jetzt herauszufinden, was macht die gute Architektur aus. Natürlich kann man darüber reden und über das Empfinden, das man hat und das man selber hat. Gerade in der Architektur wird es sehr viel diskutiert, was schön ist, was ist nicht schön. Menschen empfinden oft das etwas anderes als schönes Architekten das empfinden. Also, und da den richtigen Weg zu finden, da ist jeder selber gefordert. Und so habe ich eben versucht, den jungen Leuten einfach von meiner Erfahrung etwas weiterzugeben, von meiner Lebenserfahrung, die ich zu jedem Zeitpunkt irgendwo gemacht gehabt habe und habe darüber erzählt und habe auch kommentiert und habe natürlich auch Meinungen, denen meine Meinung sagt zu verschiedenen Dingen, ob das politische Entwicklungen waren oder gesellschaftliche Entwicklungen, das sehe ich als Aufgabe eines Universitätsprofessors, dass er nicht meint, er muss jetzt den Leuten um jeden Preis da Wissen beibringen. Das Wissen, das können die sich auf andere Weise anordnen, aber er muss ihnen, glaube ich, auch zu verschiedenen Dingen, er muss Stellung beziehen zu verschiedenen Dingen und muss auch deutlich machen, was ihm wichtig ist. Wie das dann aufgenommen wird, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage, aber dann, das gibt den Menschen eine Möglichkeit, sich zu orientieren oder sich auch zu messen und dann selber vielleicht den richtigen Weg zu finden.
Sich zu orientieren auf der einen Seite, vielleicht aber auch dadurch, dass sie sehen, da bezieht jemand deutlich Stellung, den Mut zu bekommen, auch Stellung zu beziehen. Deswegen muss er nicht deiner Meinung sein, sondern einfach den Mut zu haben, Stellung beziehen zu dürfen.
Ja, klar, das ist doch das Wichtigste. Ich meine, davon profitiert doch eine Gesellschaft, dadurch entwickelt sich ja eine Gesellschaft weiter, dass Menschen da sind, die ganz unterschiedlich sind, die unterschiedlich denken. Das ist doch unsere große Chance, die wir jetzt haben. Also ich erinnere mich da an die Leute, die nach dem Krieg, ich habe das als Kind erlebt, die nach dem Krieg da zu uns gekommen sind, die anders, ein bisschen anders geredet haben, die anders gedacht haben, die nicht katholisch waren, sondern evangelisch, die, was ja damals kaum vorstellbar, dass das ganz entscheidende Rolle gespielt hat, welche Konfession einer gehabt hat. Aber dass man gemerkt hat, plötzlich, als die Leute da waren, dass das befruchtend ist, wenn man mit denen geredet hat und wenn man von denen was erfahren hat, wie die früher oder wie die vorher gelebt haben und wie die dieses Vertrieben sein und irgendwo neu sich eingliedern zu müssen, wie die das erlebt haben. Und noch ganz was anderes hat natürlich diese Zeit mit sich gebracht. Wenn man sich vorstellt, es hat doch einer in der Nachbarschaft, wenn er in der Nachbarschaft geheiratet hat, dann war das schon relativ weit. Das ist doch alles im Ort, in der eigenen Ortschaft haben sich die Leute verheiratet und Gott sei Dank, dass da mal frisches Blut reingekommen ist von außen her. Also eine Blutauffrischung war gut und so tut auch eine Geistesauffrischung unheimlich gut. Und die tut uns auch in der heutigen Zeit gut, in der die Welt natürlich unheimlich global geworden ist und man übers Internet ja überall Zugang hat. Man kann sich anschauen, wie andere Menschen erleben, aber wenn man dann andere Menschen tatsächlich erlebt, in andere Teile der Welt kommt und dort sieht, wie Menschen leben, wie Menschen denken und die auch zu uns kommen und sich da eine Durchmischung ergibt, ach, gibt doch nichts Großartigeres als das und zu glauben, sich abschotten zu müssen und weiß-blaue Fahnen in den Himmel hochheben zu müssen und sagen, da ist unsere Grenze. Natürlich kann man das machen und muss man auch vielleicht machen, um gewisse Traditionen aufrechterhalten zu können. Aber auf der anderen Seite muss man so frei sein, und so offen sein, dass man sich anderen Kulturen nicht verschließt, sondern dass man davon sehr viel profitieren kann.
Ich möchte jetzt zum Schluss noch einen Punkt ansprechen, den hast du auch schon zwischendurch anklingen lassen, und zwar die Musik. Die Musik hat eigentlich in allen Lebenslagen dich auch begleitet, neben dem Beruf, neben dem Privaten, neben der Professur in Kassel sogar, hast du die Musik weitergemacht. Wie ging das denn mit der Musik und dir los?
Ja, das ging eigentlich relativ spät los. Ich war schon 14 und da habe ich einen Freund gehabt, der war ein paar Jahre älter und der hat Saxophon gespielt. Und dann hat er gesagt, jetzt lernst du auch Saxophon, dann können wir miteinander spielen und dann machen wir eine Band auf. So hat das angefangen. Dann haben wir das gedacht, naja, das ist ja, hört sich ja gar nicht schlecht an. Und dann haben meine Eltern das auch verstanden. Meine Mutter hat Zither gespielt früher. Und also da war zumindest von mütterlicher Seite war da eine gewisse Musikalität schon vorhanden. Und in der Schule hat ja jeder irgendwo Blockflöte gelernt. Also so gewisse Grundlagen waren da. Und dann haben meine Eltern ein Saxophon gekauft und dann habe ich da Saxophon gelernt. Und dann, aber das Wichtige war, dass man immer so ein Ziel vor Augen gehabt hat. Also dieses, wir machen eine Band auf, was man der gesagt hat, das war für mich so ein großes Ziel, das man gehabt hat, dass ich gesagt habe, das machen wir. Und tatsächlich, ich war 16, habe 2 Jahre Saxophon gelernt, dann haben wir unseren ersten Auftritt gehabt, da in Tirol, in der Nähe von Kufstein, in einem kleinen Ort.
In Tirol gleich, also man kannte ja meinen, man hätte zu Hause den ersten Auftritt.
Nein, aber das war so, da haben wir auch kein Geld bekommen für Spielen, aber wir haben was zu essen gekriegt. Aber übernachten war schon schwierig und das war immer einfach so ein Bahnhof, der eine kleine Wirtschaft dabei gehabt hat, da haben wir gespielt und dann haben wir im Heistadl haben wir bei dem übernachtet. Also so, das war so der Anfang meines musikalischen Wirkens. Und dann hat sich das natürlich, haben wir alles Mögliche gemacht und ich habe dann mein ganzes Studium finanziert, indem ich in der Tanzkapelle gespielt habe, so im Großraum München. Jeden Freitagabend, Samstagabend, Sonntagnachmittag und Sonntagabend. Also das war eine schöne Zeit. Ich habe auch nie mehr in meinem Leben so viel Geld gehabt wie damals, weil man als Musiker nicht schlecht verdient hat. Und ich erinnere mich sehr gut, wir haben die letzten 5 Tage im Fasching immer mit Max Greger im Heidi Volm zusammengespielt. Und also einfach unterschiedliche Dinge habe ich da gemacht. Und dann war ich dabei bei der Gründung der Musikkapelle Kirchheim, habe auch die Musikkapelle dann ein paar Jahre lang geleitet und dirigiert. Habe auch einen Dirigentenkurs gemacht, was auch ganz spannend war. Und habe dann auch immer unterschiedlichste Musik gemacht. Habe dann nebenbei noch ein bisschen Zither gespielt und dann haben wir eine Tanzelmusik gehabt, waren wir 7 Leute, was war sehr schön, muss ich sagen. Auch in Kirchheim, das war die Hausner Tanzelmusik und dann in der Blasmusik habe ich relativ lang mitgespielt und irgendwann, man hat doch sehr viele Auftritte gehabt, haben wir gedacht, naja, also so viele Auftritte brauchst du eigentlich auch nicht. Und dann habe ich mit ein paar Freunden, auch Musikerfreunde, haben wir gesagt, jetzt probieren wir mal ganz was anderes. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir eine Big Band. Und ich habe gerade mein Haus gebaut gehabt und da haben wir einen Platz gehabt im Haus, wo man also auch mit mehreren in so einer Big Band übt man ja dann auch mit so 15, 16 Leuten. Und die haben wir alle untergebracht, zum Glück keine Nachbarn, die wir gestört hätten. Und so hat sich das entwickelt vor 35 Jahren, diese Big Band, die es heute noch gibt und wo du ja unsere Sängerin bist, Kathi. und das hat natürlich immer unheimlich, unheimlich viel Spaß gemacht. Die Auftritte sind nicht so viele wie bei der Blaskapelle damals, aber so ein paar Auftritte im Jahr braucht man, damit man auch daraufhin proben kann. Und da haben wir ein Konzert, auf das hin man proben kann. Also da ist auch wieder das Gleiche. Man braucht schon immer irgendwelche Ziele, die man sich setzt, um auch dann wieder was zu erreichen und auch um selbst sich am Üben zu halten und dabei bleiben zu können.
Waren diese Ziele, die schon gesetzt waren, auch in der Zeit, wo du beispielsweise in Kassel warst, die Ziele, die dich dann auch gehalten haben, bei der Big Band dabei zu bleiben in der Zeit?
Ja, klar. Und ich habe dann in Kassel, da hat es Erneuerungen gegeben durch mich. Also ich habe sofort eingeführt, dass wir am Ende des Sommersemesters ein großes Fest miteinander gemacht haben. Also die ganzen Kollegen aus der Fakultät mit den Studenten. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich dort in einem Gebäude war, das relativ eigenständig mit einem schönen Hof, so ein wunderbares Ensemble, wo man also sehr schön feiern hat können. Und da hat es also jedes Jahr am Ende des Sommersemesters so eine Feier gegeben. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass ich drei Mitarbeiter gehabt habe, die auch Musik gemacht haben. Das habe ich vorher gar nicht gewusst. Der eine hat Klavier gespielt, der andere auch Saxophon und einen Schlagzeuger haben wir noch gehabt. Und plötzlich stellt sich heraus, dass im Kollegenkreis auch noch Musiker da sind und bei den Studenten auch. Und so haben wir damals in Kassel in kürzester Zeit, innerhalb von einem halben Jahr, haben wir da auch so eine Band beieinander gehabt, wo wir zumindest zwei oder drei Auftritte, hochschulintern, wenn wir da eine Feier gehabt haben, haben wir gespielt und gesungen. Und das war wirklich immer eine große Freude. Und natürlich ist daheim die Big Band ist weitergelaufen, auch mit den Proben.
Ja, das ist schön, da zeigt sich auch mal wieder irgendwie, Musikanten finden dann doch sie immer wieder zusammen und haben einfach dieses, ja, es ist schon ein besonderes Hobby. Es ist meiner Meinung nach nicht so, wie wenn man Fußball spielt oder wie wenn man Tennis spielt, sondern die Musik ist schon was sehr, sehr Verbindendes und zwar über Ortsgrenzen, über Vereinsgrenzen hinaus, ja, sage ich jetzt einmal.
Sehe ich auch so.
Und die Musik ist auch was uns zwar verbindet, deswegen freut es mich narrisch, dass du dich eingelassen hast auf dieses erste Gespräch, auf den ersten Podcast. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich denke, wir werden dieses Gespräch sicherlich außerhalb des Mikrofons noch fortführen.
Ich bedanke mich, Kathi, dass du mich angesprochen hast, ob ich das machen würde mit dir. Habe ich sofort zugesagt und es hat jetzt auch Spaß gemacht, dass wir uns da eine Stunde unterhalten haben, Kathi.
Danke. Vielen Dank dafür. Das war unser erster Podcast mit Professor Dr. Gerhard Hausladen. Und nächstes Mal, da gibt es einen kleinen Einblick in die Musikkapelle Kirchheim und zwar mit Patricia Weidenhiller. Die kümmert sich dort unter anderem um die Jugendarbeit. Viel Spaß!